Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Vergangene Woche stellten wir hier im Tagesinfo die Broschüre Kaina, Feminismus und Männerfrage in Palästina vor. In dem Beitrag wurde kritisiert, dass die Broschüre antisemitische Karikaturen enthalte. Jüdische Feministinnen kommen in ihr nicht zu Wort und Israel würde nur in Anführungszeichen auftauchen. Eine Anruferin meldete sich daraufhin kurz vor Ende der Sendung zu Wort und machte einige Anmerkungen. Tatsächlich enthält die Broschüre zwei Artikel einer israelischen Feministin, und zwar von Tikva Honig-Panas, was jedoch aufgrund fehlender biografischer Angaben aus der Broschüre selbst nicht ersichtlich war.
Ebenso rechtfertigte die Anruferin das in Anführungszeichen Setzen des Staates Israel. Dies sei antizionistisch und gegen den dem Zionismus zugrunde liegenden Rassismus gerichtet, keineswegs jedoch antisemitisch. Karikaturen, die den israelischen Fundamentalismus mit dem Hitlerfaschismus gleichsetzen, seien aus dem Kontext heraus verständlich, so die Anruferin. Die Autorin des Beitrags, die Anruferin und weitere Frauen haben sich letzte Woche getroffen, diskutiert und beschlossen, auf einem weiteren Treffen zum Thema Antisemitismus in Frauenzusammenhängen die Diskussion fortzusetzen.
Wer Interesse hat, an diesem Treffen teilzunehmen, kann hier im Info unter der Nummer 31028 oder tagsüber unter der Nummer 34407 im IKX-Büro anrufen und ihren Namen und ihre Telefonnummer hinterlassen. Sie wird dann zurückgerufen, wenn Ort und Zeitpunkt feststehen. Die Broschüre Kaina kostet übrigens 5 Mark und ist beispielsweise im Strandcafé in der Adlerstraße 12 zu kaufen.
Ja, und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr euch telefonisch einmischt. Und manchmal kommt ja auch da was ganz Konstruktives dabei raus. Anrufe haben bei uns grundsätzlich Priorität, so dass ihr dann immer draufkommt. Das Info ist zwar meistens vollgestopft mit Themen, doch das ist eigentlich kein Problem, denn wir verschieben die Beiträge gerne und räumen euch dann auch, dass ihr dann eben auch Raum habt für Live-Diskussionen. Und in diesem Sinne, unsere Studionummer ist 31028.
Ja, und die Themen des heutigen Infos am Montag, den 29. März, verraten wir euch jetzt auch. Heute sind wir nämlich tatsächlich auch wieder ziemlich voll. Die ersten Beiträge gehen über Freiburg. Zum nächsten Beitrag zur bevorstehenden Räumung der Moltke 28.
Darf ich dich gleich verbessern? Räumung würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, wir werden es aber nachher erfahren. Studiogäste sind schon hier von der Moltke 28, ein bekanntes Haus im Sedernviertel in Freiburg, einem Sanierungsgebiet. Am kommenden Mittwoch ist damit mit dem Wohnen in dem Haus erstmal Schluss. Wir wollen da ein paar Fragen stellen an die Studiogäste. Eine Sie und eine Er sitzen schon hier.
Im zweiten Beitrag geht es um die Erhöhung der allseits beliebten Regiokarte bzw. der Kosten für diese Regiokarte. Für die Umwelt ist der Stadt Freiburg nämlich kein Preis zu hoch. Für diese Regiokarte muss Mensch ab 1.4.49 statt 55 D-Mark bezahlen, 6 Mark mehr also. Und das ist nicht als Aprilscherz gemeint, denn trotz Ozonsmog und trotz der zahlreichen Unfalltoten und Verletzten bleibt die Stadt bei ihrem Verkehrskonzept, nämlich Autos zuerst. Wir wollten heute so die Stimmung von Benutzern, Benutzerinnen der Straßenbahn so rauskriegen und sind ein bisschen auf der Linie 1 hin und her gefahren und haben da mal rumgefragt, wie denn die Leute, die die Straßenbahn benutzen, über diese Preiserhöhung so denken.
Als nächstes Thema haben wir die Anti-Lager-Kampagne. Wir führten ein Gespräch mit einem Menschen vom Bremer Antirassismusbüro.
Der vierte Beitrag geht über Stefan Waldberg. Rund 500 Menschen beteiligten sich am vergangenen Samstag an einer Demonstration für die Freilassung von Stefan in Stuttgart. Demos fanden außerdem in Mainz und Münster statt. Über Verlauf und Inhalte der Redebeiträge informieren wir in einem kleinen Bericht.
Genau 2 Jahre nach dem Anschlag der RAF auf den Treuhandanstaltchef Rohwedder wurde am vergangenen Samstag der fast fertige Neubau des Isolationsknastes bei Darmstadt-Weiterstadt von einem Kommando Katharina Hammerschmidt der RAF abrissreif gesprengt. Ob dies als Ermunterung seitens der RAF gegenüber der Bundesregierung für weitere, weniger schlappe Verhandlungen, wenn auch nicht am grünen oder runden Tisch zu verstehen ist, ließe sich heute nicht klären. Da wir auf Studiogäste aus verständlichen Gründen verzichten mussten, wagen wir dazu einen Kommentar.
Im letzten Beitrag geht es auch um Knast, und zwar um das Anarchist Black Cross. Das ist ein internationales Netzwerk, das sich um anarchistische Gefangene kümmert. Nun soll es auch eine Sektion im deutschsprachigen Raum geben. Sie soll in 2 Wochen auf den Libertären Tagen in Frankfurt gegründet werden. Wir führten mit einem Initiator ein Gespräch über Geschichte und Ziele von ABC und auch über die Vorstellungen, die die Gruppe hier für den deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Ja, soweit die Themen. Heute am Mikrofon ist der Ludwig, der Philipp, der Hanne und der Lars.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Profitmaximierung durch Wohnklos, 25 D-Mark pro Quadratmeter. So steht's zu lesen seit ein paar Tagen an einem Haus in Freiburg, und zwar im Sedernquartier, und zwar genau genommen in der Moltkestraße 28. Ein buntes Transparent hängt da. Es weist darauf hin, dass am kommenden Mittwoch Schluss ist mit dem Wohnen in diesem Haus, denn am Donnerstag soll es abgerissen werden. Im Studio hier sind jetzt 2 Leute um die Moltkestraße 28, ein Haus, was in Freiburg ja sehr bekannt ist. Könntet ihr, wir wollen uns 5 Minuten Zeit nehmen, am Anfang vielleicht ein bisschen in die Geschichte gehen, wann hat das denn wie mit der Moltkestraße angefangen?
Ja, das ist schon eigentlich lange her, dass die Entmietung des Hauses angefangen hat. Es ist nämlich so gewesen, dass die langjährigen Mieter alle rausgekündigt worden sind und auch gegangen sind. Und dann sind Zeitmietverträge ausgesprochen worden. Das war im März 87 für die Leute, die jetzt auch noch drin wohnen. Und die Kündigung auf diese Zeitmietverträge sollte eigentlich auf den 1. April 89, also vor 4 Jahren jetzt dann gemacht werden, ausgesprochen werden, und dann sollte das Haus abgerissen werden. Und vor diesem März haben wir uns dann schon soweit politisch engagiert, dass wir ein Konzept gemacht haben, beziehungsweise deutlich gemacht haben, dass wir mit dem Haus was anderes vorhaben, ein Wohnprojekt daraus zu machen, und hatten da mehrere Etappen eigentlich. Also wir wollten am Anfang, dass die Stadt als Verantwortliche, da das Haus ja im Sedernquartier, also im Sanierungsgebiet steht, eingreift und uns das Projekt ermöglicht. Und als die Stadt sich da aus der Verantwortung rausgezogen hat, haben wir versucht, als Trägerverein das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, also praktisch eine Finanzierung hinzukriegen, das Haus zu übernehmen als Verein. Und das hat auch nicht hingehauen, weil halt die Stadt keine Möglichkeit und wir auch keine Möglichkeit hatten, diesen Besitzer, Hans Hassler, zum Verkauf da zu überreden. Ja, und dann haben wir auch noch versucht, dann uns nochmal auf die Sanierungsziele zu beziehen, also die Erhaltungssatzung, die es ja gibt für genau solche Häuser, auf das Haus anzuwenden, einen Milieuschutz und einen Anwohnerschutz zu verlangen. Aber auch hier hat die Stadt sich, sie sagt ja immer, ihr werden die Hände gebunden, aus der Verantwortung gezogen. Und ja, jetzt sieht es halt so aus, als ob es dann als neuer April-Scherz 93 dann abgerissen wird.
Also es scheint so, dass das Objekt, nenne ich es mal, so wird es ja genannt unter Spekulanten, das Objekt Moltkestraße 28 als Spekulationsobjekt taugt. Wie ist denn da die Rolle des Vermieters, Besitzers und gleichzeitig wohl Vermieters da zu bewerten? Ist das einfach so eine Notlösung? Muss er das Haus einfach so verwerten, wie er es jetzt tut? Oder?
Nee, also das ist überhaupt nicht der Fall. Der will das Haus halt einfach anders verwerten, weil er mit diesem Neubau, den er da plant, viel mehr Geld verdienen kann. Also er hat am Anfang ein Gutachten wohl erstellen lassen, womit er nachweisen wollte, dass das Haus baufällig ist. Das hat nicht gestimmt. Wir haben gegen Gutachten in Auftrag gegeben, das Haus wert zu sanieren, das Haus wert zu erhalten. Aber es ist einfach so, dass er einen Neubau plant mit einem Stockwerk mehr und ein Ladengeschäft rein, wo er halt viel mehr Miete kriegt und auch eben im Wohnraum selbst dann die Miete mehr als dreimal so hoch ist.
Wir haben auch ein Konzept aufgestellt mit Kostenvoranschlägen von Fachfirmen und haben das auch der Stadt vorgelegt zum Beispiel und haben dann eine Renovierung vorgeschlagen, die also um Vielfaches billiger gewesen wäre als die Renovierung, die eine Stadt oder sowas als Ziel angesehen hätte. Aber es war halt unterlegt und untermauert von Fachleuten, dass es gehen kann, so wie wir es wollen.
Jetzt liegt die Molke 28 ja im Sanierungsgebiet einerseits und andererseits auch innerhalb des Gebietes, wo die Kommerz- und Tagungsstätte gebaut werden soll, bereits gebaut wird. Was hat denn das für Auswirkungen auf die Zukunft des Hauses und auf die Entwicklung in letzter Zeit?
Ja, ich denke einfach durch die Lage werden Immobilien im Sanierungsgebiet natürlich ein Stück weit zu Spekulationsobjekten, weil ja durch diese ganze Umstrukturierung, die da stattfindet, das auch eine Kapitalanlage ist, die sich lohnen kann. Ne? Also diese ganze KTS-Umfeldgestaltung. Und dass jetzt die Stadt, um mal auf die Rolle der Stadt zu kommen, da auch ein Interesse dran hat, das lässt sich zum Beispiel auch sehr schön sehen an der Festlegung der Sanierungsziele. Also Sanierung klingt ja erstmal so, man will was erhalten, ne? Also erstmal klingt das ja ganz gut, ganz positiv, aber wenn man sich dann anguckt, wie diese Sanierungsziele festgelegt worden sind von Seiten der Stadt, dann kann man da also ganz deutliche Tendenzen einfach feststellen. Das fängt an damit, dass das Sanierungsgebiet in 4 Blöcke eingeteilt wird und der Block, wo die KTS draufsteht, da fließt also das meiste Geld rein. Also es ist erstmal schon von daher zu sehen, dass ein ganz klares Interesse da ist, diese KTS über diese Sanierung mitzufinanzieren. Dann zum Zweiten bei der Festlegung der Sanierungsziele im Sanierungsbeirat ist die Moltkestraße jetzt als Beispiel herangezogen worden, um zu zeigen, dass Häuser wie die Moltkestraße 28, also in einem Zustand wie die Moltke 28, eben nicht saniert werden können, weil das angeblich zu teuer wäre, die zu sanieren. Ja, da muss man sich dann fragen, wie und was soll da eigentlich saniert werden? Da kann man ja ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Und unsere Vorstellung war halt einfach, das Haus, wie es jetzt ist, zu erhalten, mit möglichst geringem Aufwand und mit möglichst einfach die Struktur, die jetzt da ist, zu erhalten, um eben auch eine billige Miete zu gewährleisten und dass wir mit unserem Finanzierungskonzept auch ungefähr darauf hinausgelaufen, dass wir dieses Haus zu einem sozialen Mietpreis hätten erhalten können. Von Seiten der Stadt sieht das eben ganz anders aus,
Die Rechnung der Stadt sieht da anders aus, oder was meinst du?
Ja, von der Stadt aus sieht es eben so aus, dass die Sanierung, die durchgeführt werden soll, eigentlich größtenteils eine Entkernung vorsieht, dass nur eine Luxussanierung eigentlich stattfindet und letztendlich zwar eine Mietpreisbindung für einen bestimmten Zeitraum dann erfolgt, aber letztendlich die Mieten dann auch wieder steigen, wenn diese Bindung ausläuft. Ne?
Also nur Designmaßnahmen gewissermaßen wären das. Jetzt ist es ja so, dass ihr im Laufe des letzten Jahres einen Vergleich gemacht habt mit dem Vermieter, mit dem Besitzer des Hauses. Das hatte ja wohl keine positiven Folgen. War das schon absehbar?
Ja, klar war das absehbar. Also in dem Moment, wo man den Vergleich abschließt, hat man dann quasi alles verloren, weil man verpflichtet ist, dann auszuziehen. Und wir haben das eben deshalb gemacht, weil sich rechtlich und auch politisch für uns keine andere Möglichkeit mehr ergeben hatte. Und der Vergleich wurde im Mai letzten Jahres abgeschlossen. Und hätten wir den nicht abgeschlossen, dann wären wir halt als einzelne Parteien und nicht als die der Trägerverein oder die Mieterinnengemeinschaft komplett entmietet worden, sondern wir waren einzeln entmietet worden und das hätte dann sehr schnell angefangen. Also der Vergleich, den wir abgeschlossen haben, hat uns eigentlich keine politische Handlungsmöglichkeit entzogen, sondern war dann für uns nur noch eine Möglichkeit, quasi länger da zu wohnen, nachdem alles abgeschlossen war.
Ja, Vergleiche gehen ja da meistens zu Ungunsten der Mieter und Mieterinnen aus. Apropos Handlungsmöglichkeiten auf politischer Ebene, hättet ihr euch oder könntet ihr euch vorstellen, dass es auch anders gelaufen wäre, wenn ihr vielleicht eine größere Unterstützung überhaupt von anderen Leuten, von Initiativen gekriegt hättet? Oder woran ist es denn dann auch auf der Ebene letztlich gescheitert?
Nö, das denke ich nicht so insgesamt gesehen, weil wir haben, wo wir gefragt haben, eigentlich die größtmögliche Unterstützung gekriegt. Ich finde es auch zum Beispiel sehr positiv, dass der jetzt gegründete Verein Mietshäuser in Selbstorganisation eben dieses vorhat, Leuten wie uns ja sowohl von der Erfahrung was abzugeben, als auch die finanziellen Dinge irgendwie über diesen Verein oder ich weiß nicht genau, wie es organisiert ist, zu regeln. Und also das finde ich total positiv. Ich fand auch die Resonanz von Leuten, die es machen, also von aus dem Spektrum, eigentlich durchweg positiv.
Also meinst du, so oder so wäre das nicht zu retten gewesen?
Ja, also ich nochmal, um kurz auf den Vergleich zu kommen. Für mich heißt jetzt dieser Vergleich auch nicht, dass wir jetzt freiwillig da ausziehen. Wir sind letztendlich gezwungen worden. Und diese Situation, die haben wir ja letztendlich nicht verursacht, sondern zum einen ist das halt das massive Interesse von dem Eigentümer gewesen und dann auch das Interesse von der Stadt, die den Eigentümer letztendlich unterstützt hat, ihm die Abrissgenehmigung gegeben hat. Und man kann ganz klar sagen, da hat der politische Wille der Stadt gefehlt, um uns mit unserem Konzept zu unterstützen und eine andere Sanierung zu ermöglichen.
Werdet ihr, wenn das Haus neu gebaut ist, da wieder einziehen?
Nee, das werden wir bestimmt nicht, weil wir diese Miete gar nicht zahlen können. Also das ist zu erwarten, dass da eine Miete von über 20 Mark der Quadratmeter verlangt wird. Und zum anderen ist es auch so, dass da keine größeren Wohnungen mehr vorgesehen sind, sondern dass das Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen werden. Ne?
Gut, ich danke euch heute mal für den Abklang. Danke, tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Für die Umwelt ist kein Preis zu hoch, sagt die Stadt Freiburg, ökologiebewusst wie immer, und erhöhte kurzerhand den Preis für die allseits geliebte Regiokarte. Ab 1. April 93, also in 3 Tagen, muss man statt 49 nun 55 DM berappen. 6 Mark also mehr. Kein Aprilscherz, keineswegs. Denn trotz Ozonsmog, Unfalltoten und zurückgehenden Defiziten bleibt die Stadt ihrem Verkehrskonzept treu. Und das heißt, Autos zuerst. Zunächst die Fakten. Was genau teurer wird, erklärt uns Frau Lenser von der Freiburger Verkehrsgemeinschaft.
Die Monatskarte hat bisher gekostet 49 Mark, die kostet jetzt 55 Mark. Die Juniorenkarte von 42 Mark auf 48 Mark. Dann die Monatskarte für Auszubildende hat bisher 36 gekostet, jetzt kostet sie 40. Das war's.
Den Grund für die Erhöhung der Tarife erklärt uns die Geschäftsführerin der Verkehrsgemeinschaft Freiburg, Frau Koch.
Dass die drei Gebietskörperschaften, die beiden Landkreise und die Stadt Freiburg, die Regiokarte bezuschussen. Und diese Zuschusszahlungen belasten die Haushalte der drei Gebietskörperschaften ganz erheblich. Die teilweise Weitergabe dieser erhöhten Zuschusszahlung ist der eigentliche Hintergrund dieser Tariferhöhung. Die Zuschusszahlungen in Grenzen zu halten, werden die Tarife mäßig erhöht. Die Regiokarte ist mit diesen Preisen, auch noch nach der Tariferhöhung, ein so extrem günstiges Tarifangebot für ein so riesiges Einzugsgebiet, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass diese Preiserhöhung wirklich auch verstanden wird, was im Übrigen auch die Reaktionen zeigen. Normalerweise sind Tariferhöhungen eigentlich immer von Leserbriefen oder gar Protesten begleitet. Aber das, was Regiokarte als Tarifangebot kann, dass ich damit nämlich ein Verkehrsgebiet befahren kann mit dieser extremen Ausdehnung, das wird eigentlich von unseren Kunden schon gesehen.
Also Sie gehen eher davon aus, dass diese Erhöhung eher ein Verständnis findet und keine Ablehnung.
Ja, ja.
Wir wollten erst mal wieder genauer wissen und mischten uns heute Nachmittag unter das Volk der StraßenbahnfahrerInnen. Greifen die rein ökonomisch begründeten Tariferhöhungen der Stadt Freiburg? Überzeugen die überall zu lesenden Werbeanzeigen der Stadt?
Finden Sie es richtig, dass die Regiokarte jetzt teurer wird? Oh nee, das finden die nicht so gut, muss ich sagen. Ich meine, es hat Vor- und Nachteile durch das, weil man halt auch Zug und Busse benutzen kann, aber dass ich teurer werde, ich meine, für Leute, wo kein Geld haben, gell, ist es also nicht gerade so gut, finde ich.
Ja.
Warum?
Ja. Ich nehme an, dass die Stadt nicht mehr frei streicht mit dem Geld. Ja. Für mich ist es zu teuer. Ich benutze echt nur für ein paar Stationen.
Für Sie ist es zu teuer. Sie finden es aber grundsätzlich richtig.
Ja, das kann man nehmen, wenn man es möchte. Ne? Ich meine, für so eine Kurzstrecke ist es zu teuer.
Ich finde es nicht gerade gut. Ja, wir fahren noch zweimal in der Woche näher und sollen dann da so viel jetzt nachladen. Weißt du? Ich bin sagen, wie bescheuert.
Ich finde es auch nicht in Ordnung, weil es ist ja für die Umwelt. Ich glaube, dass ich da viel mehr halt umsteige jetzt dann doch aufs Auto. Und ich sage, okay, wenn das schon aufschlägt, dann kann man ja gleich wieder mit dem Auto fahren. Ja, so bleibe wie er ist, das finde ich okay.
Mir erscheint es ein wenig zu teuer. Also bisher mit 48 Mark hätte gereicht.
Nicht, dass die Kosten in der Richtung liegen, aber wenn das Auto proportional entsprechend verteuert würde, fände ich es einsichtiger. Ja, mich kratzen die paar Mark mehr im Prinzip nicht persönlich, aber die Relation stimmt nicht. Ne? Da muss ich sagen, ich habe vor kurzem die Ozonwerte gelesen, die waren mehr bei 180 als bei 120 hinterm Komma. Dann muss ich sagen, dann ist es eine Schweinerei, dann regt es mich auf, dann werde ich grandig, wenn ich darüber nachdenke. Also stimmt es für mich sowieso hinten und vorne nicht, aber die heilige Kuh-Auto wird natürlich nicht geschlachtet, ne?
Ist das eine Zumutung, dass es erhöht wird?
Warum?
Ja, weil die Lebenshaltungskosten werden ja auch höher. Also das ist kein Argument und die hat sich sehr gut verkauft, die Karte, ne? Und deswegen die zu erhöhen, finde ich unverschämt, echt.
Warum?
Ja, weil, wissen Sie, ich bin Rentner, ich kriege nicht allzu viel Rente. Und dann sollten Sie wenigstens eine Rentenermäßigung machen. Für uns wird das schon teuer, wenn ich da so über 3 Mark für rein und raus zahlen muss. Ne? Das ist natürlich sehr teuer. Und für Rentner haben Sie außer der Regio, außer dieser 49-Mark-Karte gar nichts. Und wenn man wieder nicht zu viel fährt, dann lohnt sich diese 49-Mark-Karte auch nicht. Dann nimmt man Einzelscheine und die sind natürlich jetzt langsam für einen kleinen Rentner zu teuer.
Ich finde es eigentlich eine Unverschämtheit, weil als Schüler hat man eh nicht so viel Geld und wenn man sie dann selber zahlen muss, also ich finde es nicht gut.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Ende Januar haben in verschiedenen Städten Protestaktionen gegen die rassistische und sexistische Flüchtlingspolitik der BRD stattgefunden. Dies war der Auftakt eines bundesweit koordinierten Widerstandes gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Lagern sowie gegen jede Form der Zwangsunterbringung, gegen Aussonderung und Sonderbehandlung von Flüchtlingen und Migrantinnen, gegen die massenhaft geplanten und schon laufenden Abschiebungen sowie gegen die Gesamtheit der menschenunwürdigen Lebensbedingungen, denen Flüchtlinge nicht erst seit heute unterworfen sind. Am Telefon haben wir jetzt einen Menschen vom Antirassismusbüro Bremen. Kannst du vielleicht kurz unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, was die Anti-Lager-Kampagne ist und welche Gruppen sie tragen bzw. unterstützen?
Ja, also diese Anti-Lager-Kampagne nennen wir selber eigentlich ein bisschen anders, nämlich das ist eine bundesweite Kampagne gegen Lagerabschiebung und Sondergesetze. Das ist vielleicht von daher wichtig, weil es ja jetzt von Seiten rechtsradikaler Gruppen im Prinzip ja auch schon mal eine Anti-Lager-Kampagne gab, nur die sich halt gegen die Insassen gerichtet hat, während wir unsere Kampagne eben gegen die Tatsache richten, dass es überhaupt Lager gibt in Deutschland. Das ist das eine. Und das andere halt, dass mit diesem neuen Asylverfahrensgesetz, was ja im letzten Sommer in Kraft getreten ist, ganz deutlich geworden ist, dass diese Lager halt in erster Linie dazu dienen, die Menschen, die hierher kommen, also die Flüchtlinge, innerhalb kürzester Zeit wieder abzuschieben. Also deshalb sagen wir auch, dass es ein Asylbeschleunigungsgesetz im Grunde genommen ist, was im Grunde genommen auch das Recht auf Asyl für den größten Teil derer, die hierher kommt, also schlichtweg beseitigt hat. Und beteiligt ist an dieser Kampagne, das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Flüchtlingsunterstützerinnengruppen, also hauptsächlich Gruppen, in denen halt Deutsche arbeiten. Und das sind ganz verschiedene, das geht also vom antirassistischen Telefon in Hamburg über Aktionsbündnis gegen Rassismus in Nürnberg, über antifaschistische Gruppen, Antirassismusbüro Bremen, Initiativen, die sich hauptsächlich in der Unterstützung mit Romas beschäftigt haben in der letzten Zeit. Also ein ganz, würde ich mal sagen, doch relativ breites Spektrum bislang.
Diese Bezirkssammelstellen als Schnellabschiebelager haben ja eigentlich einen gewünschten Erfolg gezeigt, auch hier in Freiburg. Kannst du was zu der ökonomischen Funktion der Schnellverfahren sagen?
Also nur ganz grob. Also im Grunde sieht das ja eigentlich so aus, dass also wir haben die Einschätzung, dass das Asylverfahren oder überhaupt dieses Asylrecht ja eigentlich in den letzten 10 Jahren eben von Flüchtlingen aus allen möglichen Ländern der Erde benutzt worden ist, um überhaupt nach Deutschland zu gelangen, weil es der einzige Weg war, hier reinzukommen, auf sozusagen in Anführungsstrichen legalen Weg. 1973 war ja der Anwerbestopp, da war ja klar, dass die Politik sich ändert, dass also keine Arbeitskräfte mehr angeworben werden und es gab das Asylrecht und wurde ja auch benutzt von recht vielen Menschen, um hier nach Deutschland zu gelangen. Und jetzt wird dieses Asylrecht letztendlich fast, man muss sagen, fast vollständig beseitigt. Das ist ja so der Kern der ganzen Asylpolitik, die ja seit 2 Jahren betrieben wird. Und da sind diese Bezirkssammelstellen und die Erstaufnahmelager, die ja auch in anderen Bundesländern eingerichtet sind, eigentlich genau das Instrument, diese Menschen, die hierher kommen und diesen Asylantrag stellen, eben so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Während auf einer ganz anderen Schiene ja meinetwegen Verträge gemacht werden über Kontingentarbeiterinnen, sind ja meinetwegen in Deutschland, so habe ich so die Zahl im Kopf, also an die 300.000 Menschen, die jetzt schon zu Saisonarbeitsverträgen nach Deutschland kommen und hier arbeiten. Und da sehen wir dann sehr wohl einen Zusammenhang, dass man die einen nämlich abweist, die man hier gar nicht haben will, weil sie sozusagen unkontrolliert kommen, während man aber andererseits guckt, dass man bestimmte Arbeitskräfte für ganz bestimmte Arbeiten auch wiederum ganz gezielt reinlässt. Allerdings immer nur für eine bestimmte Zeit. Mhm. Und wo wir auch sehen, dass es im Grunde genommen der Versuch ist, eine Antwort darauf zu finden, auf das Problem, was es früher für die Kapitalisten gab, dass sie nämlich Arbeitskräfte angeworben haben, aber nicht wieder losgeworden sind, nachdem sie eigentlich ökonomisch nicht mehr gebraucht wurden. Also dieser Anwerbestopp war ja erstmal ein Versuch, überhaupt die Zuwanderung zu unterbinden. Und dann gab es eine ganze Reihe Maßnahmen und Gesetze, mit denen halt versucht wurde, Ausländer wieder zurückzuführen, den Familiennachzug zu unterbinden und diese ganzen Dinge. Und wo es eigentlich immer von der anderen Seite her eine Bewegung dagegen gab und ganz klar war, dass die Leute, die sie mal hier sozusagen auch nur kurzfristig haben wollten, ja dann auch hier geblieben sind.
Gut, kannst du jetzt gegen Ende vielleicht noch was über verschiedene Aktivitäten in verschiedenen Städten gegen Flüchtlingslager, Aussonderungen und Abschiebungen sagen?
es ist ein bisschen schwierig für mich, jetzt über die Aktivität in anderen Städten zu reden. Auf jeden Fall ist die ganze Kampagne ist so angelegt, dass wir uns bundesweit insofern verständigt haben auf gemeinsame Aktionen, dass wir immer eine gemeinsame Überschrift gefunden haben, unter denen Aktionen stattfinden. Das war einmal ein Aktionstag Anfang Februar direkt gegen die Lager selbst, also gegen die Tatsache, dass es Lager gibt, womit wir quasi die ganze Kampagne so öffentlich bekannt machen wollten und klar machen wollten, dass hier etwas geschieht, was verhindert werden muss, nämlich Menschen massenhaft in Lager zu sperren und sie schnell wieder rauszuschmeißen. Es gab dann einen zweiten Aktionstag jetzt im März, der hatte sich quasi die Betreiber vorgenommen. Man muss sich mal vorstellen, diese Lager werden zwar eingerichtet vom Staat oder von der Kommune, aber betrieben werden sie ja mitunter von ganz anderen Einrichtungen, also hier im Norden von Deutschland zum Beispiel von den Wohlfahrtsverbänden. Und da haben wir gesagt, das wird also der zweite Aktionstag, dass wir einfach an die Wohlfahrtsverbände rantreten und versuchen, mit unserer Kritik und auch mit Aktionen gegen die Wohlfahrtsverbände, sie dazu zu bringen, sich aus dieser Lagerunterbringung und aus dieser Politik, die dahinter steckt, rauszuhalten. Mhm. Und das war dann zum Beispiel hier in Bremen eine Aktion zur Arbeiterwohlfahrt, die hier in Norddeutschland, der ist der einzige Wohlfahrtsverband hier in Norddeutschland, der sich an der Betreibung der Lager beteiligt und dabei einen recht rigiden Kurs auch gegen die Flüchtlinge fährt. Also es geht von Besuchsverbote, die dort grundsätzlich ausgesprochen werden, darüber, dass es dann natürlich auch dort Vollverpflegung gibt, was die AWO halt in ihrer eigenen Großküche halt kocht. Und es ist eigentlich immer allerlei Zusammenarbeit auch zwischen der AWO und der Polizei gibt und uns die Leute, die in diesen Lagern leben, halt deutlich gemacht haben, dass die Bedingungen dort unerträglich sind. An einem Bundesländer ist beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz, was die Lager betreibt, während es in Süddeutschland eben die Kommune selbst ist, die das macht.
Gut, dann danke ich dir erstmal.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Die OrganisatorInnen der Demonstrationen vom vergangenen Samstag, den 27. März, drückten auf Nachfrage ihre große Unzufriedenheit aus. Es ging bei den Demonstrationen in drei Städten der BRD um die Freilassung von Stefan Waldberg, Mitarbeiter von Radio Dreieckland, und gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Inzwischen dürfte es breit bekannt sein, dass Stefan Waldberg am 22. Januar 1993 vor dem türkischen Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt wurde, weil er angeblich für die kurdische Arbeiterpartei PKK Kurierdienste geleistet haben soll. Eine breite Öffentlichkeit und das Umfeld von Stefan kritisierten dieses Urteil als Abschreckung gegen eine Presse, die authentisch über den Krieg in Türkei-Kurdistan berichtet. Diese Kritik wurde am vergangenen Samstag auf die Straße getragen. In Münster, Mainz und Stuttgart demonstrierten Leute gegen die Verurteilung von Stefan und gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Nur leider sehr wenige. So sprachen die OrganisatorInnen in Münster von ca. 60 Personen. Es gab nur eine kurze Demo und eine kleine Abschlusskundgebung, in der unter anderem Stefans Prozesserklärung verlesen wurde. Die geplante Demo in Frankfurt fiel wegen inhaltlichen Schwierigkeiten aus. In Mainz trafen sich ca. 500 Menschen zusammen. Das Fronttransparent der Mainzer Demo trug die Aufschrift, Zitat, keine Mark für Folter, Massaker und Zensur an das türkische Regime, Zitat Ende. Rednerinnen waren unter anderem ein Vertreter der Freundinnen des kurdischen Volkes, eine Vertreterin von Radio Quer, das ist eine Mainzer Medieninitiative, und Lisi Schmidt, sie ist Journalistin und hat 8 Jahre lang für den Hessischen Rundfunk in Türkei-Kurdistan recherchiert. Auch die Stuttgarter Demo war nur dürftig besucht. Circa 500 Menschen sammelten sich gegen 11 Uhr vor dem türkischen Konsulat, um dann Richtung Innenstadt zu ziehen. Die mit dem Bus angereisten Freiburger und Freiburgerinnen wurden in Stuttgart abgefangen und zum Busparkplatz eskortiert. Beim Aussteigen wurden sie kontrolliert und durchsucht. Die Begründung dafür war eine Verfügung des Amts für öffentliche Ordnung, die besagte, Zitat, nach vorliegenden Erkenntnissen muss mit Störungen von Seiten Dritter gerechnet werden. Dabei sind nicht unerhebliche Gefährdungen des Lebens und der Gesundheit auch von Personen zu befürchten. Zitat Ende. Wer die Störer von dritter Seite sein sollen und warum die ankommenden Freiburgerinnen wie Schwerverbrecherinnen behandelt wurde, ist unverständlich. Behauptet die Bundesregierung doch, dass sie sich für die Freilassung von Stefan einsetzt. Kurz vor den Redebeiträgen wurde noch bekannt gegeben, dass im kurdischen Kulturverein in Stuttgart ca. 500 Kurden und Kurdinnen festgehalten werden. Sie wollten wahrscheinlich an der Demo teilnehmen und dann zu einem Nevros-Fest nach Heilbronn fahren. Dies wurde ihnen dann später auch gewährt. Die Redebeiträge der Stuttgarter Demo befassten sich nicht nur mit der Journalistinnenverfolgung in Türkei-Kurdistan, sondern auch mit der Abschiebung von Flüchtenden aus der Türkei und der Aushöhlung des Asylrechts. Dazu sprachen ein Vertreter der Aktion Zuflucht aus Stuttgart und der SPD-Landtagsabgeordnete Eberhard Lorenz. Er hatte sich schon vor längerem vom Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags verabschiedet, weil er die Abschiebepolitik nicht mehr mittragen wollte. Weiterhin sprach ein Vertreter der IG Medien, der auf die schwierige Situation von freien Journalisten und Journalistinnen aufmerksam machte. Yavuz Versoglu sprach für den kurdischen Kulturverein über die Praktiken des türkischen Staates in Kurdistan. Dazu ein Teil des Redebeitrages.
Ich war selber auch öfters Zeuge von diesen Praktiken des türkischen Staates. Allein im letzten Jahr wurden über 20.000 Menschen im türkisch-Kurdistan verhaftet. Fast alle wurden gefoltert. Über 320 Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen aus diesen Dörfern wurden zwangs in die Westtürkei evakuiert. 14 Journalisten wurden, wie vorher schon erwähnt, durch den Sicherheitskräften des türkischen Republiks getötet. Über 100 Journalisten wurden verhaftet und gefoltert. 37 führende Personen der Menschenrechtsvereine und der Hauptpartei der Partei der Arbeit des Volkes wurden ebenfalls von den Todesschwadronen des türkischen Staates hingerichtet. Der Krieg des türkischen Staates gegen die Existenz des kurdischen Volkes wird weiterhin mit Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland geführt. Wir als Kurden, als hier lebenden Kurden, fordern nochmal die Forderung unseres Volkes auf, dass die deutsche Öffentlichkeit, die Menschen in diesem Land und die Institutionen es nicht mehr weiter hinnehmen sollten, diese Waffenlieferungen, die in die Türkei stattfinden, zu unterstützen.
Soweit Yavuz Versoglu. Er wurde im November 1992 zusammen mit dem Journalisten Michael Enger in der Türkei für kurze Zeit verhaftet. Im Folgenden sprach eine Vertreterin von Radio Dreieckland, die noch einmal das zurückhaltende Verhalten der Bundesregierung kritisierte. Dies führte sie darauf zurück, dass Radio Dreieckland ein freier, unkommerzieller Sender ist, der unabhängig und authentisch berichten kann, da kein Werbekunde Einfluss auf das Programm nehmen kann. Zitat: Dieses freie Radio musste erkämpft werden, denn es passt nicht in das Konzept der regierungskonformen Medienlandschaft, die derzeit nach gewinnbringenden Kriterien umstrukturiert wird. Zitat Ende. Insofern, so die Radio Dreieckland-Vertreterin, sei es auch kein Wunder, dass sich die Bundesregierung nicht für den Mitarbeiter des freien Senders Radio Dreieckland engagiere. Für ein ZDF- oder ARD-Team hätte man sich stärker eingesetzt. Und sie führte noch einen weiteren Punkt an, nämlich die Untersuchung von Einsätzen deutscher Waffen durch eine unabhängige Presse kann nicht im Interesse der Bundesregierung liegen. Zum Schluss der Kundgebung kam noch ein Vertreter der pro-kurdischen Zeitung Özgür Gündem zu Wort. Die Özgür Gündem musste im Februar dieses Jahres ihr Erscheinen einstellen, weil sie zugrunde gerichtet wurde. Dazu jetzt Ausschnitte des Redebeitrages von Abdul Kader Konuk, Vertreter der Özgür Gündem.
Unsere Zeitung Özgür Gündem, Freie Tagesordnung, erscheint am 31. Mai 1992 zum ersten Mal. Seit diesem Zeitpunkt war sie Angriffspunkt des türkischen Staates. Sie wurde in dem kurzen Erscheinungszeitraum 39 Mal beschlagnahmt. Jede Beschlagnahme kostete uns 175 Millionen türkische Lira. Nach dem laufenden Gerichtsverfahren gegen die Zeitung bekam unser Herausgeber Yaşar Kaya eine Geldstrafe von 187 Milliarden 538 Millionen türkische Lira. Weiterhin bekamen unsere verantwortlichen Chefredakteure Selçuk Gür und Işık Yolcu insgesamt 94 Millionen türkische Lira Geldstrafe und 55 Jahre Gefängnisstrafe. Gazetemizin yayın yaşamında kaldığı 7,5 aylık süre içerisinde 5 yazarı ve muhabiri Kürdistan'da öldürüldü. Ve yine aynı süre içinde 3 gazete dağıtıcısı... In den 7,5 Monaten des Erscheinens wurde 5 unserer Journalisten und Korrespondenten in Kurdistan ermordet. Im gleichen Zeitraum wurden 3 Zeitungsverteiler ermordet und ein 19-jähriger alter Korrespondent unserer Zeitung durch Schüsse so schwer verletzt, dass er für sein weiteres Leben gelähmt sein wird. Die Zeitungsverkäufer, die unsere Zeitung verteilten und verkauft haben, wurden terrorisiert. Fast alle Mitarbeiter wurden irgendwann einmal festgenommen und gefoltert. Unsere Büros in Kurdistan wurden öfters von der Polizei durchsucht, dabei sind hohe Sachschäden entstanden. Die Verteilerfirmen in Kurdistan wurden von der Polizei ständig bedroht. So kam es da auch dazu, dass diese Zeitung nicht mehr verteilt und verkauft werden konnte.
Soweit also der Übersetzer bzw. der Vertreter der Özgür Gündem, Abdul Kader Konuk. Herr Konuk war 7 Jahre lang in türkischer Haft und wurde 1983 zum Tode verurteilt. 1989 wurde er von politischen Freunden befreit und er lebt seitdem als politischer Flüchtling hier in der BRD.
Lass mich Stefan frei! 1, 2, 3! Lass mich Stefan frei! 1, 2, 3! Lass mich Stefan frei!
Oh Mann, hey, das ist schwach.
Ho, ho, ho! Türke, Hilfe, stopp! Ho, ho, ho! Türke, Hilfe, stopp! Internationale Solidarität! Ho, die internationale Solidarität!
Die gesamten Redebeiträge der Stuttgarter Demonstration sind in der nachfolgenden Sendung der Emdinger Redaktion ausführlich zu hören.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Prozess gegen Antifaschistin in Rostock. Der Name der Ostseestadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern ist verbunden mit dem bisher größten Pogrom gegen nichtdeutsche Menschen in der Geschichte der BRD. Die Welle rassistischer Gewalt, die durch Deutschland rollt, erreichte im August 92 in Rostock einen einmaligen Höhepunkt. Tagelang belagerte ein rassistischer Mob die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen in Rostock-Lichtenhagen, angeführt durch bekannte Nazi-Größen, und zwang die dort untergebrachten Flüchtlinge zur Flucht. Anschließend steckten sie das benachbarte AusländerInnenheim in Brand, in dem eine Gruppe von Vietnamesinnen untergebracht war. Das Ganze live vom Fernsehen übertragen. Von Feuerwehr keine Spur, die Polizei wurde, wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, absichtlich abgezogen, um den Neofaschisten freie Hand zu lassen. Während Bullerei und Innenminister immer wieder behauptet haben, dass sie nicht genügend Kräfte hatten, um Heime zu schützen, hatten sie wohl genug, um tagelang das Rostocker Jugendzentrum mit Hunderten von Knüppelgardisten zu belagern. Überall in Rostock errichteten sie Straßenkontrollen, an denen hauptsächlich Antifaschistinnen verhaftet worden sind. Von den ungefähr 150 Verhafteten in Rostock sind über 100 Antifas gewesen, die zum Teil von den Bullen brutal misshandelt und terrorisiert wurden. Eine von ihnen ist Birgit R.
Sie war in diesen Tagen von Hamburg nach Rostock gefahren, um sich an dem Kampf gegen die Faschohorden, die mit Steinen, Molotow-Cocktails und Eisenstangen bewaffnet waren, zu beteiligen. Auf dem Weg von der Rostocker Innenstadt nach Lichtenhagen ist sie an einer Polizeikontrolle gestoppt und festgenommen worden. Sie haben uns rausgezerrt, erzählte sie, haben mich mit dem Kopf aufs Auto geknallt und mir meine Dose CS-Gas überm Gesicht ausgeleert. Im Wagen wurde ein Messer, ein Eisenrohr und ein Schlagstock sichergestellt. Der Haftbefehl lautete auf schweren Landfriedensbruch und wurde später in einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz verwandelt. Birgit musste einen Tag in U-Haft verbringen.
Mitte letzter Woche fand der Prozess gegen sie vor dem Rostocker Amtsgericht statt. Um die Sache kurz zu machen, er wurde nach wenigen Stunden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Natürlich fanden, wie uns eine Prozessbesucherin erzählt hat, die üblichen Sicherheitsvorkehrungen in Form eines riesen Bullenaufgebotes statt. Der Prozesssaal war natürlich viel zu klein für die vielen 100 Interessierten. Alle Besucherinnen wurden gründlich durchsucht und die Richterin versuchte nochmal den längst fallengelassenen Vorwurf des Landfriedensbruchs rauszukramen. Dass das Verfahren dennoch eingestellt wurde, lag wohl an der schlecht vorbereiteten Staatsanwältin und dem Willen der Justiz, das peinliche Verfahren möglichst sang- und klanglos fallen zu lassen. Die Medien berichteten denn auch nur in kurzen Meldungen über den Prozess. Der Badischen Zeitung ist er keine einzige Zeile wert. Alles heiße Luft, meint etwa der Taz-Beobachter und stellt das Ganze als Provinzposse dar. Dabei ist noch offen, ob und wann den übrigen drei Antifas, die zusammen mit Birgit im Auto saßen und mit derselben Anklage verhaftet wurden, der Prozess gemacht wird. Wenige Kilometer von Rostock entfernt in der vorpommerschen Gemeinde Eichdorf wehren sich zum selben Zeitpunkt Einwohnerinnen gegen die Einquartierung von Asylbewerberinnen in ihrem Ort. Sie blockierten am Donnerstag letzte Woche eine Straße und verhinderten so die Durchfahrt von drei Bussen mit 156 Flüchtlingen, sodass die Busse in die Zast nach Hinrichshagen zurückkehren mussten. Dort sind bereits die aus Rostock-Lichtenhagen ausquartierten Flüchtlinge untergebracht, sodass die Zast nun mit rund 800 Flüchtlingen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Auf einer Bürgerinnenversammlung drohen die Anwohnerinnen mit einem, so wörtlich, zweiten Rostock. Reaktion des zuständigen Innenministers Geil, CDU: Die Flüchtlinge werden erst einmal nicht dort untergebracht. Der Minister werde die Sache neu entscheiden. Alles wie gehabt also. Antifaschistin vor Gericht, dem rassistischen Mob wird nachgegeben, Flüchtlinge werden wie Objekte hin und her geschoben. Es ist immer noch kalt in Deutschland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 29. März 1993.
Genau zwei Jahre nach dem Anschlag der RAF auf den Treuhand Anstaltchef Rohwedder wurde am vergangenen Samstag der fast fertige Neubau des Isolationsknastes bei Darmstadt-Weiterstadt von einem Kommando Katharina Hammerschmidt der RAF abrissreif gesprengt. Ob dies als Ermunterung seitens der RAF gegenüber der Bundesregierung für weitere, weniger schlappe Verhandlungen, wenn auch nicht am grünen oder runden Tisch zu verstehen ist, ließ sich heute nicht klären. Da wir auf Studiogäste aus verständlichen Gründen verzichten mussten, wagen wir dazu einen Kommentar.
Der Tag hatte noch gar nicht so recht begonnen und schon sollte es, zumindest für einige oder viele, ein guter Tag werden. Der letzte Samstag im März. Sich einige Leute hatten den Tag genutzt, um ganz praktisch ihre Politik sichtbar zu machen. Der Knastneubau bei Weiterstadt, einem einfachen Wohn- und großen Industriegebiet bei Darmstadt Richtung Frankfurt. Dieser Knastneubau bzw. sein Organisations- und Kommandozentrum erlag am Samstag den Folgen von angenommenen 200 bis 300 Kilogramm gezündeten Sprengstoff. Es war kein um fünf Tage vorgezogener Aprilscherz, der verhinderte, dass, wie geplant ab 1. April oder auch erst ab Mai, Gefangene, zum Beispiel aus dem Nordfrankfurt-Knast Preungesheim, dahin verlegt werden. Es sollte wohl eher auch ein Frühlingserwachen verursachen, sowohl bei der Anwaltschaft des Staates als auch bei dessen grundlegender Opposition, denn nicht mal die eine Forderung nach Zusammenlegung der zum Beispiel politischen Gefangenen in der BRD wurde bis heute annähernd befüllt, geschweige denn Entlassungen von Leuten, die nicht sowieso hätten entlassen werden sollen. Das Objekt des Anschlages, der südhessische Hightech-Knast, spricht für die Intention der Aktiven, wobei es keine Rolle spielt, welche Personen oder welche Gruppe hier tätig war. Es gibt aber keinen Grund daran zu zweifeln, dass Leute der RAF, der Roten Armee-Fraktion, dahinter stehen. Zitat aus dem veröffentlichten Bekenntnisschreiben: Der Weiterstädter Knast steht exemplarisch dafür, wie der Staat mit den aufbrechenden und sich zuspitzenden Widersprüchen umgeht, gegen immer mehr Menschen Knast, Knast, Knast. Und er steht als Abschiebeknast für die rassistische staatliche Flüchtlingspolitik. In seiner technologischen Perfektion von Isolation und Differenzierung von gefangenen Menschen ist er Modell für Europa. Ende des Zitats. Ebenso überrascht, wie sich der Bund und die Justiz gibt, ebenso hilflos wirken die ersten Pressekommentare, auch die derer, die sich schon mal links nennen. So interessiert Wolf Wagner von der Tageszeitung Junge Welt zum Beispiel fast ausschließlich die Frage, ob es tatsächlich Leute von der RAF gewesen sein sollen, und findet sich dann beim Denken an die vom Staatsschutz initiierte Knastmauerbeschädigung dem Zeller Loch wieder. Denn auch er erlag der Propaganda, dass der Neubau der JVA, der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt, den Gefangenen durch eine Reihe sozialer Einrichtungen bessere Haftbedingungen verspreche. Gebaut wurden aber Isolationstrakte nach Muster Berlin-Plötzensee oder Stuttgart-Stammheim oder des Neubaus in Zweibrücken. Auch wollte ein gestaffeltes Einzel- bis Kleingruppen-Isolationssystem mit vollständiger Ton- und Kameraüberwachung geschaffen sein, innerhalb dessen je nach Anpassung der Gefangenen an das Knastsystem der Aufstieg von einer zur jeweils etwas besser gestellten Gruppe gemacht werden kann. Flexible Verlegungsmöglichkeiten sollen die Gefangenen zur Anpassung zwingen. Wohngruppen allein bedeuten eben noch lange keine Haftverbesserung. Oder, um Peter Hetzler aus der Zeitschrift Konkret von Ende 88 zu zitieren: Dieser modernste Knast der Republik ist in Wahrheit die perfideste Menschenzurichtungsmaschine, die Staatspsychologen sich ausdenken konnten. Zitat Ende. Auch Helfried Lieb vom Neuen Deutschland tappt wie das Bundeskriminalamt im Dunkeln. Sein Blick in die Historie gilt nicht etwa Katharina Hammerschmidt. Seine Umschreibung von Georg Büchners Aufforderung in Krieg den Knästen, diesen seinen Vergleich, sieht er hinken, weiß aber selbst nicht warum. Aus den nicht gerade originellen Forderungen des CDU-Geheimdienstchefs nach mehr Staat und mehr Jagd auf Widerständisches von links, aus diesem altplatten Gesabbere folgert er, ohne mit der Schreibmaschine zu zucken, die Schadhaftigkeit des unblutigen Anschlags für die Linke. Völlig hilflos wirkt das Ende seines Kommentars. Zitat: Wenn sich links nicht internationalistisch, sozial, ökologisch, kulturvoll und humanistisch versteht, ist links überflüssig. Zitat Ende. Ob er wohl den Hightech-Knast für humanistisch hält? Sein Kommentar wird nicht der letzte der angepassten, der konform Opposition bleiben. Blinde Zerstörungswut, Aktionismus, ökologisch unverantwortlich und überhaupt als sinnlos wird auch der Anschlag verschrieben werden, der mit Sicherheit weltweit Sympathien weckt. Vielleicht wird aber auch das Knastsystem selbst und als ein essentielles Standbein der herrschenden Ordnung stärker diskutiert und angegriffen. Aber das wäre ja schon ein Erfolg des Anschlages, der ja bereits mindestens zwei Vorahmungen hatte in Form von kleineren Anschlägen auf Planungsbüros. Ob auf diese politische Aktion auch eine breitere politische Diskussion folgt, ist erstmal nicht anzunehmen. Diese Aktion ist letztlich auch nur eine einer Liste innerhalb neuer sozialer Bewegungen. Die FAZ hält sich an der Bemessung jenes wirtschaftlichen Schadens auf. Andere Organe bleiben bei einem Sachstandsbericht und müssen eigentlich feststellen können, dass der Anschlag geradezu dazu prädestiniert ist, mal genauer betrachtet zu werden. Aber welche Presseorgane haben denn noch eine politische Redaktion, die einen lauten Knall nicht nur beschreiben, sondern auch hinterfragen will? Die nicht nur nach dem materiellen Schaden, sondern auch nach dem gesellschaftlichen Nutzen fragen? Seit etwa 7 Jahren im Bau, seit weiteren 7 Jahren in Planung und jetzt abbruchreif. Wir dürfen gespannt sein, ob das wieder zur obligatorischen These der Steuerung solcher Aktionen durch Gefangene aus dem Knast heraus und somit zur Verschärfung ihrer Haftbedingungen führen wird. Auch das ist erstmal nicht anzunehmen. Eine Gefahr besteht aber immer. Irgendeine unliebsame Person wird festgenommen, weil sie aus Versehen von Silvester noch einen Knaller in der Tasche hatte, einen Führerschein besitzt, weiß, wie ein Auto funktioniert und weil gleichzeitig in deren Privatnotizen der letzten 10 Jahre öfters das Wort weiter und das Wort Stadt vorkommt. Eine solche Gefahr jedenfalls besteht immer. 2 Fakten machen den Anschlag in seiner Substanz aus. Erstens, dass das Objekt ein Knast und zwar der modernste Knast der Republik gewesen wäre. Und zweitens, dass kein Mensch und schon lange kein Nichtverantwortlicher für den Knastbau und dessen Überbau auch nur verletzt wurde. Alles in allem, egal was Mensch von diesem Anschlag hält, er wirkt politisch breit vermittelbar und das über Grenzen hinweg. Im Nachhinein war ja eh eine solche Aktion die naheliegendste, wäre sie erstmal nicht als utopisch, als nicht realisierbar betrachtet worden. Denn Isolationsknäste und die politischen Gefangenen waren zum Beispiel in den Erklärungen der RAF immer schon wichtiger Bestandteil sogenannter revolutionärer Politik. In ihrer Erklärung von vor knapp einem Jahr, vom 10. April 92 zum Beispiel, schreibt die RAF neben der Aussage, dass sie Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einstelle, und neben anderem, da schreibt sie unter Teilstrich 1 langfristige Ziele, Zitat: Es gibt Kämpfe der sozialen Gefangenen gegen Sonderhaft und überhaupt gegen unmenschliche Bedingungen in den Knästen. Es darf nicht so laufen, dass die politischen Gefangenen aus den Vernichtungstrakten kommen und danach in andere hinein. Ende des Zitats. Der 2. Teilstrich übrigens bezieht sich auf Kämpfe um Zentren, um Lebens- und Wohnraum überhaupt. Allgemein wird anerkannt, dass die RAF mit diesem Anschlag keineswegs ihre letztes Jahr beschriebene Linie verlässt. Ob der Anschlag allerdings allein als Reaktion auf die Nichtfüllung des vermuteten Deeskalationsangebotes des Staates, der sogenannten Kinkel-Initiative, zu sehen ist, lässt sich höchstens mutmaßen. Dem sogenannten Bekenntnisschreiben ist dies jedenfalls nicht zu entnehmen. Die Existenz eines solchen Knastes ist immer wohl ein Angriffspunkt. Der Zeitpunkt versprach wohl höchsten sogenannten Erfolg, die Umstände erlaubten wohl eine gute Vorbereitung. Trotzdem ist die Tatsache, dass das funktioniert hat, von den Auswirkungen her im Sinne der RAF wohl sehr positiv, vom politischen Standpunkt der Aktiven her aber eher nachrangig. Eine gewisse Intelligenz ist den Leuten, ob Mensch will oder nicht, nicht abzusprechen. Das zeigt der Ausschluss der Gefährdung eines Menschenlebens schon lange von Leuten, die erstmal nicht verantwortlich sind. Die Diskussion darum und ihre Schlussfolgerungen können in nächster Zeit studiert werden. Klug mag die Ermordung von zentralen Figuren, zum Beispiel jetzt, gerade nicht sein. Eine Diskussion darum aber zu führen, ohne die Auslöschung von Menschenleben in ein Verhältnis zu setzen, wäre höchst defizitär.